Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno.
Boris Johnson, of course, had one job. One job.
The latest daily death toll is higher than Spain and Italy's.
Government seems to be trying with something called herd immunity.
Nicht nur der britische Gesundheitsminister hat Corona, sondern auch Premierminister Johnson selbst.
The UK economy could shrink by 35%.
The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
Unschwer zu erraten, wir sprechen heute über das Vereinigte Königreich. Die hübschen Töne übrigens am Anfang, die gehören zu einem sehr alten urbritischen Militärmarsch, The March of the Grenadiers. Zwei Fragen stehen heute im Mittelpunkt dieser Folge von 8 Milliarden. Zum einen, wenn man sich die Mühe macht und die Infektion zu Beginn der Corona-Krise vergleicht, und zwar die Infektionen in Großbritannien mit denen in Deutschland, dann hat man relativ schnell den Eindruck, dass die Pandemie in beiden Ländern ungefähr zum selben Zeitpunkt startete, nämlich in den letzten Januartagen. Gute 10 Wochen später, und die Todesraten könnten aber nicht unterschiedlicher sein. Warum ist das so? Und Frage Nummer 2 betrifft den Brexit-Vollzug, den endgültigen Austritt der Briten aus der Europäischen Union. Was könnte der mit einer Volkswirtschaft anstellen, die nach Corona am Boden liegt? Mein Gesprächspartner heute ist Jörg Schindler, seines Zeichens Spiegel-Korrespondent in London, seit 2017 in Großbritannien und nach 3,5 Jahren Brexit und einigen Monaten Corona-Irrsinn der perfekte Mann für dieses Gespräch. Jörg, ich habe gehört, dass London gerade nicht wiederzuerkennen sei. Wie sieht die Stadt denn gerade aus?
Also London ist gerade praktisch entleert. Also du hast bis auf die Doppeldeckerbusse, die noch fahren, und zwar irgendwie sehr, sehr regelmäßig fahren, um eben NHS-Bedienstete irgendwie an ihren Arbeitsplatz zu bringen. Vor allen Dingen ist London praktisch zum Erliegen gekommen. Das heißt, wenn du an diese ganzen Plätze gehst, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Buckingham Palace und so weiter, die hast du alle für dich. Also du stehst auf Plätzen, die sonst voll sind mit Leuten, und es hat was unglaublich Bezauberndes. Statt Motorlärm hörst du Möwen kreischen, du hörst Fahnen knattern, und es ist, also die Stadt hat Farben, wie ich sie noch nie gesehen habe. Du hast das Gefühl, dass die Luft, die ja hier richtig schlecht ist, oft, dass die so gut ist wie vermutlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist großartig.
Nicht ganz so großartig scheint aber die Corona-Situation in Großbritannien zu sein. Kannst du ein kurzes Schlaglicht entwerfen? Wie ist die Lage derzeit?
Die Briten haben eine sehr, sehr hohe Totenrate. Die ist, glaube ich, inzwischen fast 4-mal höher als in Deutschland. Nähern sich Italien und Spanien in großen Schritten. Und es gibt ja auch genügend Experten, die glauben, dass die Briten am Ende als das meistbetroffene Land in Europa dastehen werden.
Wie kann das sein? Großbritannien, eines der reichsten Länder der Welt, wusste, was das Virus in China und in Italien gerade anrichtete, und blieb trotzdem über Wochen untätig und könnte nun womöglich als das Land mit den meisten Toten in Europa enden. Um das zu verstehen, sollte man vielleicht chronologisch vorgehen. Startpunkt: Dezember vergangenen Jahres.
Good evening and welcome to the BBC News at 6 from Downing Street, where Boris Johnson has promised to repay the trust of voters after leading the Conservatives to an extraordinary election victory.
Also die Situation Anfang Januar war die, dass ziemlich genau 3,5 Jahre politische Grabenkämpfe und Kleinkriege hinter dem Land lagen. Mehrere Referenden, mehrere Wahlen, ein Blankliegen aller Nerven im ganzen Land, insbesondere in Westminster. Und eben die Leute auch endlos erschöpft waren nach diesem ganzen Streit um den Austritt aus der EU. Es ist ja bekanntermaßen, ist der Termin ja ab mehrere Male verschoben worden. Theresa May ist aus dem Amt gejagt worden. Dann ist eben mit Johnson ein Politalotri ins Amt gewählt worden, der gesagt hat, ich mache das jetzt auf meine Weise und lass mir von niemandem mehr reinreden. Und im Dezember ist er ja erstaunlicherweise mit einem riesigen Ergebnis auch wiedergewählt worden. und hat es tatsächlich geschafft, zum 31. Januar eben den Austrittstermin festzuzurren, zumindest den vorläufigen Austrittstermin. Der eigentliche ist ja erst Ende des Jahres, wenn, also noch läuft ja eigentlich alles so, wie es vorher auch gelaufen ist. Und das hat halt einfach dazu geführt, dass dieses ganze System war auf Brexit ausgerichtet. Also das ist so ein bisschen wie das Auge von Sauron in Mordor. Der hat irgendwie, also die haben die ganze Zeit immer nur Richtung Brexit geguckt und alles andere ist liegen geblieben. Also sämtliche wichtigen politischen Baustellen sind seit 3,5 Jahren nicht mehr beackert worden. Und da war einfach für Corona und für irgendein Virus und für irgendeine Pandemie einfach kein Platz. Und Johnson hat sich dann zwischendrin noch eine neue Partnerin angelacht, ist dann im Februar, unmittelbar nach dem Austrittstermin, nach dem Brexit-Termin, ist er mit seiner neuen Partnerin Carrie Symons für eine Woche in Kent in einem Landhaus verschwunden. Und das halt eben zu einer Zeit, als es schon Fälle gab in Großbritannien und als eben das Virus ganz erkennbar nach Europa geschwappt war und die Weltgesundheitsorganisation gewarnt hat, Obacht, da rollt was auf euch zu.
Nun gab es ja die Debatte um diese sogenannten Cobra-Meetings. Das sind wichtige Besprechungen offenbar, bei denen Premier Johnson nicht dabei war, jedenfalls zu Beginn nicht dabei war. Was sind das denn für Meetings?
Also Cobra-Meetings sind im Prinzip, wenn du so willst, das nationale Sicherheitskabinett. Das ist eine gut eingeübte Praxis irgendwie in Großbritannien in den letzten Jahren, insbesondere nach Terroranschlägen gewesen. Weil wir haben ja in den letzten Jahren relativ viele Terroranschläge gehabt, Westminster Bridge, Manchester und so weiter. Und im Prinzip tritt dann immer sofort das Cobra-Meeting zusammen und überlegt eben, wie schnell auf die Situation reagiert werden muss. Und es stimmt, also Johnson hat tatsächlich sein erstes Cobra-Meeting zu Corona erst am 3. März geleitet. Und vorher gab es schon Treffen zu der Krise. Das wird ihm momentan auch vorgehalten, dass er da nicht teilgenommen hat, was in der Tat vielleicht auch nicht verkehrt gewesen wäre. Aber er hat ja noch bis Anfang März persönlich diese ganze Corona-Krise gar nicht ernst genommen. Er hat noch Hände geschüttelt im Krankenhaus von Patienten.
I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients and I shook hands with everybody.
Und insofern ist es nicht weiter verwunderlich, dass er diese Cobra-Meetings nicht geleitet hat.
Verwunderlich war wohl auch nicht, dass jemand, der Corona-Patienten die Hand schüttelt, sich selbst infiziert. Dazu später mehr. Interessant ist aber, warum Johnson die Corona-Krise einfach laufen ließ und nicht mal zu diesen Sitzungen ging. Was also dachte die britische Regierung? Warum machte sie alles anders als die meisten anderen Länder der Welt? Was war der Plan?
Lasst es uns so schnell wie möglich hinter uns bringen. Es scheint ja Kinder und Schwangere und Jüngere nicht zu betreffen. Also versuchen wir einfach radikal die Alten zu isolieren und die Jungen sich möglichst schnell anstecken zu lassen, also dieses berühmte Prinzip der Herdenimmunität.
We're going to have to generate what we call herd immunity. So that's the situation where the majority of the population are immune to the infection. And the only way of developing that in the absence of a vaccine is for the majority of the population to become infected. Ideally, if I could, what I would like to do is to put all the more vulnerable people into the north of Scotland and keep them there, everybody else into Kent and have a nice big epidemic in Kent so that everyone becomes immune and then we can put people back together again.
One of the theories is that, you know, perhaps you could sort of take it on the chin, take it all in one go and allow the disease, as it were, to move through the population.
Also dieser Herdenimmunitätsansatz der britischen Regierung, der ist bis Mitte März, war das der einzige Ansatz oder der Ansatz, den sie gewählt haben. Und das haben sie eben getan, zum einen, weil sie in Simulationen auch schon über Jahre vorher immer zu dem Ergebnis gekommen sind, das ist der richtige Ansatz.
But while other countries were locking down and preparing properly, we were sending hundreds of thousands of people out to the Cheltenham Festival, out to football matches, out to pop concerts.
Es ging schon unter Blair los, dass eben Modellrechnungen gab, es gab Übungen, es gab Simulationen und die haben im Prinzip Corona eigentlich schon vorausgesehen, also auch mit genau diesen Totenzahlen weltweit, Pandemie und so weiter und so fort. Und man ist damals zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht möglich sein wird, alle zu schützen. Und deswegen sind sie mit diesem Herdenimmunitätsansatz immer schon gefahren. Und ich glaube, es hat einfach eine ganze Weile gedauert, bis sie erkannt haben, das ist zwar in der Theorie ganz schön, aber in der Praxis mit einem 10 Jahre lang kaputtgesparten Gesundheitssystem bringt uns das einfach zu viele Tote. Das können wir politisch nicht verantworten.
Report warns 80% of people in the country could be infected with COVID over time. and up to 500,000 might die.
Eigentlich einzige und größte Game Changer zu dem Zeitpunkt war diese Studie oder diese Prognose des Imperial College, die eben gesagt haben, liebe Regierung, ist ja schön und gut, dass ihr diese freundliche Idee habt, die Jungen sich anstecken zu lassen, um möglichst schnell und elegant aus der Krise zu kommen, niemanden zu testen, niemanden zurückzuverfolgen, praktisch nur die Alten aufzufordern, sich selbst zu isolieren.
Who really knows about this outbreak is completely alarmed by the UK strategy. It's catastrophic.
That's 500,000 debt.
Und das hat dann, glaube ich, in Whitehall doch den einen oder anderen etwas unruhig gemacht. Und dann kam kurz danach ja Johnson.
The time has now come for us all to do more.
Jetzt müssen wir eben doch in einen sauren Apfel beißen und wir können nicht mehr in unseren Pub gehen und ihr müsst jetzt einfach alle zu Hause bleiben und wir machen jetzt im Prinzip das, was alle anderen in Europa auch tun.
That delay was critical. And we are paying the price for it very sadly now in increased numbers of death.
And this virus is dragging the economy down.
Britain's economy could shrink by 13% in 2020.
This is something that we haven't seen any of our lifetimes.
Kein Land wird nach der Corona-Krise besser dastehen als zuvor, so viel scheint sicher zu sein. Aber das Vereinigte Königreich könnte es besonders schlimm treffen. Wie sieht die aus, Jörg, die Zukunft der britischen Wirtschaft?
Wie beim Virus auch, gibt es auch bei Brexit eigentlich nur Modelle, in dem Fall von Ökonomen, wie eben dieser Brexit die Wirtschaft treffen wird. Und die reichen halt von, ach, das kriegen wir schon hin, bis wir haben große Milliardenlöcher in den nächsten 10 Jahren. Und keiner weiß so genau, was richtig ist, wobei eigentlich, sagen wir mal, die Expertenmeinung zu 90% schon die ist, dass eben der Brexit massiv die Wirtschaft lähmen und schädigen wird.
Naja, du sprachst es an. Brexit für sich alleine könnte die britische Wirtschaft zertrümmern. Aber da kommt ja jetzt sehr wahrscheinlich eine weltweite Depression hinzu.
Naja, das ist in der Tat, also die große Frage ist, inwiefern sozusagen Corona mit seinen ganzen ökonomischen Verwerfungen im Prinzip das, was der Brexit anrichtet, möglicherweise komplett in Schatten stellen wird. Und das Interessante aber bei genau der Frage ist, dass eben, Zyniker muss man sagen, gehen eigentlich davon aus, dass das vielleicht sogar eine ideale Situation für Johnson ist, zu sagen, ja, ist doch super, dann crashen wir nämlich Ende des Jahres jetzt einfach ohne Deal aus der EU. Weil kein Mensch am Ende mehr wird sagen können, ob die Verwerfungen, die dann passieren, ob die Corona oder Brexit in die Schuhe zu schieben sind. Also mit anderen Worten, dass die Idee die sein könnte, wir begraben sozusagen diesen ganzen Brexit-Wahnsinn hinter dem noch größeren Corona-Wahnsinn.
Jörg, nur damit ich das verstehe, das ist so, als ob jemand sagt, draußen ist Glatteis und ich habe ein Auto ohne Bremsen. Und das ist fantastisch so, denn jetzt kann ich mit meiner Familie losfahren und wenn ich den Wagen gegen die Wand setze, kann keiner sagen, dass es an meinen Bremsen lag. Das ist mit Verlaub ziemlich irre.
Wie soll ich das sagen? Also es gibt im Brexit-Diskurs hat Rationalität nicht so viel Platz. Es ist eine hoch irrationale Veranstaltung und in der Logik der Brexiteers, und Johnson ist ein Brexiteer, ist das gar nicht so blöd, weil die brauchen ja einen Sündenbock. Unterstellen wir mal, Corona würde es nicht geben und die crashen am 31. Dezember 2020 aus der EU raus, ohne jeden Deal, dann ist es natürlich völlig klar, alles, was dann passiert, ist die Schuld von Johnson und seinem Kabinett oder der Triumph, wenn es ganz großartig werden sollte, was keiner glaubt. Wenn jetzt aber das Ganze in Corona-Zeiten passiert und ohnehin der Binnenmarkt in Europa ist zurzeit praktisch außer Kraft gesetzt, es wird ohnehin Milliardenverluste geben an Millionen her von Arbeitslosen, keiner weiß, wann wir wieder irgendwie, ob wir überhaupt je wieder beim Status quo ante sein werden, dann kann man natürlich diesen Brexit da so praktisch verklappen in dieser aufgewühlten See. Und das ist sozusagen aus deren Logik gar nicht so blöd. Es kommt ja im Fall der Briten noch was ganz Interessantes dazu und auch das ist eben wirklich rein prognostisch, deswegen man weiß es halt nicht, aber es gibt ja durchaus auch Ökonomen, die glauben, dass die Briten schneller als die meisten anderen Europäer aus dieser Corona-Krise rauskommen, weil sie halt eben eine serviceorientierte Wirtschaft haben, während die meisten anderen Europäer eben eine traditionell handelsorientierte und produktionsorientierte Wirtschaft haben und dass es sein könnte, dass die Briten einfach dadurch, dass es das eben Service sich viel schneller wieder anschieben lässt, da möglicherweise sehr viel schneller, sehr viel gestärkter daraus hervorgehen.
Dann lass uns über die Zukunft sprechen. Wie will denn Großbritannien wieder aus diesem Lockdown heraus? Es gibt ja wohl auch da schon einen Plan. Kannst du den beschreiben?
Dieser Plan ist ein Drei-Stufen-Plan, dass man sozusagen in einer ersten Phase die Schulen und kleinere Geschäfte, Gartencenter zum Beispiel, damit die Leute irgendwie zur Nervenschonung Tulpen pflanzen können oder Rosen. Das soll mutmaßlich am 11. Mai passieren. In der zweiten Phase sollen dann irgendwie auch größere Geschäfte und dann irgendwann auch Pubs und so weiter wieder öffnen. Das soll dann eben so bis spätestens Anfang Mitte Juni passieren. Und die dritte Phase betrifft dann eben die Alten und Gefährdeten, also die Leute mit Vorerkrankungen, die eben noch ganz, ganz lange im Hausarrest sozusagen bleiben sollen. Und da gibt es tatsächlich diese irren Zahlen, dass das irgendwie bis Herbst 2021 sein könnte, weil man davon ausgeht, dass möglicherweise tatsächlich dann erst ein massentauglicher Impfstoff auf dem Markt ist. Und da wünsche ich viel Spaß mit dem Versuch, die Millionen Leute irgendwie noch 15 Monate irgendwie im Hausarrest zu lassen.
One cabinet minister said Boris Johnson was reluctant to boss the country indoors. He worried too, the cabinet minister said, about the impact on his own optimistic political brand.
He always had great humour.
Whenever anyone asked him what he wanted to be, he would answer world king. You know, he knows that life is a competition and he always wants to be top.
Bis Corona zugeschlagen hat, war Johnson sowas wie der nationale Spaßmacher, derjenige, der den Leuten wirklich jeden Altwagen hätte verkaufen können. Einfach ein brillanter Rhetoriker, sehr lustig, jemand, der sozusagen jeden dunklen Raum anknipsen kann mit seiner Rhetorik, der sich immer in der Tradition sieht, so eine Art Churchill des 21. Jahrhunderts zu sein, ja auch die ganze, also auch sowohl die Körpersprache als auch seine sonstige Sprache irgendwie Churchill angepasst hat. Johnson ist überzeugt davon, dass ein Mann den Unterschied machen kann. Das ist, glaube ich, sein zentraler Merksatz. Also man braucht nicht irgendwie riesige Expertengremien und ich weiß es nicht, irgendwie Unter-, Ober- und Zwischenhaus. Es reicht, wenn sozusagen an der Spitze jemand steht, der weiß, wo es lang geht und das seinen Leuten auch mit der richtigen Position an Optimismus und an Glauben. Das ist ja auch so ein Ding. Also er sagt ja immer den Leuten, glaubt an Brexit, glaubt, wir müssen daran glauben. Also dieses Autosuggestive, das ist ganz, ganz massiv bei ihm. Dass er kein besonders guter Detailmensch ist, das weiß man alles aus seiner Zeit als Bürgermeister in London. Insofern war so am Anfang, als es jetzt losging mit Corona, gab es schon auch in der konservativen Presse durchaus Stimmen, die gesagt haben, um Gottes Willen, irgendwie jetzt wäre es eigentlich besser, jemanden, so einen langweiligen Technokraten zu haben, der auch hin und wieder mal Akten studiert, weil eben allen klar ist, das ist er nicht. Er ist der Mann für die großen Linien, der Mann für die großen Ideen, seien sie noch so irre.
Jörg, entschuldige, dass ich unterbreche, aber welche Boris Johnson-Ideen, also welche großen Linien meinst du, wenn ich fragen darf?
Große Ideen oder irre Ideen, wie beispielsweise eine Brücke von Nordirland nach Schottland zu bauen oder diese Garden Bridge in London, die zig Millionen Pfund gekostet hat, obwohl klar war, das ist nicht zu machen. Die Idee, einen Flughafen in die Themse zu setzen. Vor allem diese Brückenideen immer. Also man hat immer das Gefühl, der will irgendwann mal über Wasser gehen können, deswegen möchte er irgendwie überall Brücken hinbauen. Das ist auch total interessant. Also ich glaube, was Johnson charakterisiert, also wenn man wissen will, wer Boris Johnson ist, auf einen Blick, dann muss man in Olympia Park in Ost-London gehen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Da steht der Orbital Tower. Das ist irgendwie ein 80 Meter hohes, potthässliches Gerüst, das praktisch keine Funktion hat, außer dass man von oben nach unten auf einer steilen Rutsche rutschen kann für sauteures Geld. Aber die entscheidende Funktion dieses Turms ist, dass er allein steht, weithin sichtbar ist und alles andere überragt. Also im Prinzip ist das sozusagen die Metapher für Johnson. Dieser Turm ist Johnson. Und so war er und eben bis Corona und dann hat es ihn ja erwischt.
British Prime Minister Boris Johnson announced this morning that he has tested positive for the coronavirus.
Das war Ende März, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass eben Downing Street bekannt gegeben hat, dass Johnson in seinem Apartment in 11 Downing Street, also er lebt ja neben seinem Dienstsitz sozusagen in einem Apartment, dass er sich dort eben jetzt in Selbstisolation begeben würde, weil er eben auf positiv getestet worden sei. Und dann folgte eine merkwürdige, zunehmend sowjetisch wirkende Phase, wo Downing Street jeden Tag aufs Neue gesagt hat, also Boris hat milde Symptome, ihm geht's gut, er ist good spirit.
I can tell you he's receiving the very best care from the excellent medical team at St. Thomas's Hospital. He remains stable overnight. He remains in good spirits.
Und tatsächlich ist es aber wohl so gewesen, dass im Hintergrund immer mehr sich gewundert haben bei den Videokonferenzen, wieso hustet er eigentlich wie ein Irrer und hat dann Videos gedreht, also Handyvideos, die er dann auch, mit denen er seine Leute angesprochen hat, immer mit diesem schönen, nonchalanten Hi Folks, so ganz als wäre nichts, aber tatsächlich war wohl halt immer mehr.
Prime Minister Boris Johnson has been transferred to the intensive care unit.
Und dann ist er eben tatsächlich nach einer Woche, wollte er eigentlich wieder bereit sein, dann hieß es, nee, geht nicht, die Symptome sind zwar immer noch mild und es ist nichts, aber er kann noch nicht zurückkehren. Ein paar Tage später war er dann im Krankenhaus und wieder einen Tag später plötzlich auf der Intensivstation. Und also das Ganze das hat tatsächlich so ein bisschen was von Brezhnev, finde ich, gehabt hier. Und dann war er 3 Tage auf der Intensivstation, ist dann entlassen worden und erholt sich seither auf seinem Landsitz in Chequers. Das ist so eine halbe Zugstunde nordwestlich von London in einer sehr idyllischen Gegend. Die Geschäfte führt jetzt sein Außenminister Dominic Raab, der ausdrücklich nicht als Prime Minister agiert, sondern eben tatsächlich als, wenn man so will, Statthalter, weil alle immer natürlich davon ausgegangen sind, dass Boris das schafft und zurückkehren wird, was er mit Sicherheit auch tun wird. Und Raab ist bekannt geworden hier in Großbritannien vor allen Dingen, weil er eben unter den harten Brexiteers einer der härtesten ist und einer der unerbittlichsten. Also Johnson hat sein ganzes Kabinett ja nach Brexit-Gläubigkeit zusammengestellt. Also er wollte, anders als Theresa May, die ja versucht hat, so eine Art Konsenskabinett hinzukriegen, also wo so ein bisschen ausgewogen, Remainer und Leaver, hat Johnson von Anfang an gesagt, nee, das geht so nicht. Wir brauchen jetzt hier Leute, die bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen. Und das Äußerste wäre ja dann eben rauszucrashen aus der EU ohne jeden Vertrag. Und hat dann eben so Hitzköpfe wie Raab und eben auch Menschen wie Priti Patel als Innenministerin sich geholt, die ehrlich gesagt, also ich wüsste nicht, wodurch sie sich jemals politisch ausgezeichnet hat, eben außer dadurch, dass sie eine harte Verfechterin eines ultraharten Brexit ist.
Jörg, ich habe noch immer so meine Schwierigkeit mit einem harten Brexit. Also mit dem Herauscrashen aus der EU am 31. Januar ohne Vertrag, ohne Deal. Das ist ja, wie es scheint, ein durchaus realistisches Szenario.
Also um es vielleicht nochmal für Nicht-Brexit-Experten vielleicht auch nochmal kurz zu erwähnen. Also es ist ja so, eben das Brexit-Datum, der eigentliche Austritt, der ist ja schon erfolgt am 31. Januar dieses Jahres. Gleichzeitig ist es aber so, dass eben die Unterhändler eine Übergangsphase verhandelt haben, die bislang endet am 31. Dezember 2020. Und in den Austrittsvertrag reingeschrieben wurde die Möglichkeit, die einmalige Möglichkeit, Ende Juni, bis spätestens Ende Juni, eine ein- oder zweijährige Verlängerung dieser Übergangsfrist zu beantragen. Was übrigens beide Seiten beantragen können. Also die EU kann das auch beantragen. Und diese Übergangsphase, die ist deswegen so wichtig, weil in der Zeit sich praktisch nichts ändert und sich beide Seiten, wenn man so will, vorbereiten können auf das, was dann tatsächlich mit dem endgültigen Ausstieg passiert. Und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, dass eben bis zu diesem Ende der Übergangsphase ein Freihandelsvertrag, ein möglichst umfassender Freihandelsvertrag steht. Und jetzt ist Corona dazwischen gekommen. Im Prinzip ist jeder, also ich habe noch niemanden getroffen, der glaubt, dass es möglich ist, unter den Umständen noch einen Freihandelsvertrag abzuschließen. Ich bin auch sicher, dass Johnson nicht davon ausgeht, dass das noch geht. Gleichzeitig sagt aber sowohl Johnson als auch seine Hintersassen sagen, wir werden auf gar keinen Fall eine Verlängerung beantragen und wir werden, wenn die EU fragt, Nein sagen. Und das heißt eigentlich faktisch nichts anderes, als dass sie sich jetzt hier auf einen No-Deal vorbereiten. Also darauf, dass diese Phase tatsächlich Ende Dezember endet und zwar ohne Handelsvertrag mit der EU. Was erstaunlich ist, weil die EU immerhin der größte Handelspartner wäre. Briten ist.
Aber da sagen doch praktisch alle Experten, das ist ökonomischer Selbstmord.
Naja, das ist die große Frage. Also das heißt erstmal, dass natürlich es Zölle und Tarife geben wird. Das heißt beispielsweise für Käseimporteure, dass die Zölle um 40% irgendwie nach oben gehen. Das heißt für den Endverbraucher, dass der plötzlich für ein Stück Comté gut 7 Pfund zahlen muss. Das heißt für Zulieferer, dass ihre Zulieferketten plötzlich irgendwie nicht mehr gesichert sind, weil eben es Kontrollen geben wird an den Fähren und Frachthäfen. Das ist auch unvermeidlich, dass es in Dover wahrscheinlich riesige Staus geben wird, die sich bis möglicherweise London zurückstauen werden, weil eben die Lorries, die da eben rüber nach Europa gehen, künftig kontrolliert werden müssen. Also das wird zu massiven Problemen führen, in der Folge eben auch zu Verlusten und wahrscheinlich auch zu Insolvenzen von Firmen. Aber wie gesagt, irgendwie in dem Kabinett sitzen lauter Brexit-Hardliner, die das als Preis bereit sind zu zahlen.
Make a promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit.
Yes.
And sorry.
I can.
And would you I'd
rather be dead in a ditch.
Das war 8 Milliarden heute mit Jörg Schindler, unserem Spiegelkollegen in London. Abschließend noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Zum einen möchte ich Ihnen unser werktägliches Corona-Update als Podcast ans Herz legen, Abend für Abend um 18 Uhr. Alle Spiegel-Podcasts, wie immer, hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und den üblichen Podcast-Apps. Dort finden Sie nächsten Donnerstag dann auch die neue Folge unseres Innenpolitik-Podcasts Stimmenfang. Ich bedanke mich noch bei Yasemin Yüksel für ihre Hilfe bei der Produktion und bei Davide Russo für die Musik. Mein Name ist Juan Moreno. Bleiben Sie gesund. Viel Spaß noch beim Marsch mit The Grenadiers.